Heilsgewissheit. Ein Schlagwort unter Christen. Wie viel Gewissheit darf ein Christ haben, dass er die endgültige Erlösung erlangt? Das ist kein Randthema, sondern davon, ob jemand Heilsgewissheit hat oder nicht, hängt zu einem wesentlichen Teil ab, wie er vor Gott lebt. Davon hängt ab, in welcher Grundstimmung er Gott dient, ob im Vertrauen und in Dankbarkeit oder in Angst und Beklommenheit. Wer Gott mit Gewissheit und Freude dient, verherrlicht ihn. Das ist das Thema der heutigen Andacht, zu der ich Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich begrüße. Mein Name ist Jörg Werenberg. Welche Bedeutung Heilsgewissheit hat, wird daran deutlich, welch großes Gewicht der Apostel Paulus ihr im Römerbrief beimisst. Der wichtigste Hauptteil im Römerbrief, das sind die Kapitel 5 bis 8. Das Thema, um das es Paulus dort geht, ist eben die Heilsgewissheit. Man kann es auch vom Hauptthema des Römerbriefes her formulieren. Das Hauptthema des Römerbriefes lautet in etwa so: Gott verherrlicht sich durch das Evangelium. Auf welche Weise sich Gott durch das Evangelium verherrlicht, das zeigt Paulus dann in den vier Hauptteilen des Römerbriefes auf. Der erste Hauptteil erstreckt sich von Kapitel 1, Vers 18, bis Kapitel 4, Vers 25. Paulus erörtert dort folgenden Zusammenhang: Gott verherrlicht sich durch das Evangelium, indem er Menschen, die ihr ganzes Vertrauen auf Jesus Christus setzen, gerechterweise gerecht spricht und dabei all ihre Taten unberücksichtigt lässt. Diese Tatsache ist die Grundlage für die Heilsgewissheit, auf die Paulus dann im zweiten Hauptteil, den Kapiteln 5 bis 8, zu sprechen kommt. Dieser zweite Hauptteil lässt sich etwa so zusammenfassen: Gott verherrlicht sich durch das Evangelium, indem er Menschen dazu befreit, dass sie ihm mit Gewissheit und Freude dienen. Ich möchte heute mit Ihnen den ersten Abschnitt des zweiten Hauptteils betrachten, Römerbrief Kapitel 5, die Verse 1 bis 11. Paulus schreibt dort Folgendes: Wir sind also nun deswegen, weil wir glauben, von Gott für gerecht erklärt worden. Als Folge davon haben wir durch Jesus Christus, unseren Herrn, ungetrübte Gemeinschaft mit Gott. Durch Jesus Christus haben wir auch, weil wir an ihn glauben, freien Zutritt zur Gnade Gottes erhalten, in der wir jetzt feststehen. Zusätzlich dazu, dass wir Frieden mit Gott haben, halten wir die Freude darüber hoch, dass sich die Hoffnung darauf, Anteil an Gottes Herrlichkeit zu bekommen, gewiss erfüllt. Wir halten diese Freude nicht nur in guten Zeiten hoch, sondern auch, wenn wir in Schwierigkeiten sind. Das tun wir, weil wir wissen, dass Schwierigkeiten Geduld hervorbringen, dass Geduld Bewährung schenkt und dass Bewährung Hoffnung hervorbringt. Die Hoffnung kann uns nicht enttäuschen, denn die Liebe, die Gott zu uns hat, lässt er uns durch den Heiligen Geist, den er uns gegeben hat, in überreichem Maße erfahren. Denn Christus ist zu einem Zeitpunkt, als wir noch der Sünde ausgeliefert waren, zur rechten Zeit für uns, die wir so leben, wie es Gott missfällt, gestorben. Denn unser einer wird schon kaum für einen Gerechten sterben. Er ist höchstens bereit, für jemanden zu sterben, den er für besonders wertvoll erachtet. Gott aber stellt umso mehr seine Liebe zu uns dadurch unter Beweis, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch als Sünder gewöhnlich gegen seinen Willen verstoßen haben. Da wir aufgrund des Sühnetodes von Christus gerecht gesprochen worden sind, ist es also nun umso gewisser, dass wir durch ihn vor dem Zorn Gottes gerettet werden. Wir sind mit Gott durch den Tod seines Sohnes versöhnt worden, obwohl wir seine Feinde waren. Da wir jetzt mit Gott versöhnt sind, ist es nun umso gewisser, dass wir durch Jesus gerettet werden, weil er auferstanden ist. Aber wir werden nicht nur in Zukunft gerettet werden, sondern wir freuen uns schon jetzt über Gott und an der Gemeinschaft mit ihm, was wir Jesus Christus, unserem Herrn, verdanken. Durch ihn haben wir die Versöhnung mit Gott empfangen, die wir schon jetzt in der Gegenwart erfahren. In diesem Abschnitt lädt Paulus seine Leser ein, mit ihm über die weitreichenden Folgen zu staunen, die die Rechtfertigung aus Gnade und durch den Glauben nach sich zieht. Das Leitwort, das hier auftaucht, das ist das vom Rühmen. Christen rühmen sich der Hoffnung auf Gottes Herrlichkeit. Das heißt, sie halten mit Freude die Gewissheit hoch, in unverbrüchlicher Gemeinschaft mit Gott zu stehen, jetzt und in Zukunft. Diese Freude, die aus der Gewissheit erwächst, mit Gott in Gemeinschaft vereint zu sein, das ist das Hauptthema dieses Abschnitts. In Kapitel 5, den Versen 1 und 2, da vollzieht Paulus einen Übergang vom ersten zum zweiten Hauptteil. Er fasst den ersten Hauptteil darin zusammen, dass wir durch den Glauben die Gerechtigkeit Gottes empfangen haben. Die Rechtfertigung durch Gott hat für den, der glaubt, die Folgen, die Paulus dann in den Kapiteln 5 bis 8 entfaltet. Dabei geht es Paulus hier vor allem um die Folgen für die Gegenwart. Die Frage, die sich Paulus stellt, lautet in etwa so: Befreit das Evangelium diejenigen, die daran glauben, schon jetzt zu einem Leben, in dem Gott verherrlicht wird? Seine Antwort lautet ja. Worin verherrlichen sie Gott schon in diesem Leben? Antwort: Indem sie sich an der Gemeinschaft mit ihm erfreuen. Indem sie die Freude an Gott hochhalten, gerade dann, wenn sie in schwierigen Umständen leben müssen. Grundlage für diese Freude, die Gott verherrlicht, ist die Gewissheit, dass sie in unverbrüchlicher Gemeinschaft mit Gott stehen. Gott schenkt ihnen diese Gewissheit, indem er sie seine Liebe und seine Macht erfahren lässt. Vor allem schenkt Gott ihnen dadurch, dass er sie im Evangelium auf Jesus Christus hinweist, diese Gewissheit. Gott hat durch Christus in der Vergangenheit ein ein für alle Mal gültiges und wirksames Heilswerk vollbracht. Dieses Heilswerk strebt unwiderstehlich seiner Vollendung entgegen, dann, wenn Jesus Christus wiederkommt. In diese unwiderstehliche Entfaltung des Heils sind die Christen voll mit hineingenommen. Gott schenkt ihnen und erhält ihnen die Gewissheit, dass keine Macht sie von ihm trennen kann. Die Heilsgewissheit der Christen kommt also aus dem Evangelium, und sie verherrlicht Gott, weil sie Christen mit Freude über Gott erfüllt und ihm mit Freude dienen lässt. Diesen Zusammenhang verstehen wir besser, wenn wir uns das, was Paulus dazu sagt, genauer vor Augen führen. Wer Gott mit Gewissheit und Freude dient, verherrlicht ihn. Der erste Punkt dazu lautet nun: Christen sind sich der Gnade Gottes so sehr gewiss, dass sie Gott für seine Errettung mit Freude loben und ihm dienen. Paulus schreibt in den Versen 1 bis 4 Folgendes: Wir sind also nun deswegen, weil wir glauben, von Gott für gerecht erklärt worden. Als Folge davon haben wir durch Jesus Christus, unseren Herrn, ungetrübte Gemeinschaft mit Gott. Durch Jesus Christus haben wir auch, weil wir an ihn glauben, freien Zutritt zur Gnade Gottes erhalten, in der wir jetzt feststehen. Zusätzlich dazu, dass wir Frieden mit Gott haben, halten wir die Freude darüber hoch, dass sich die Hoffnung darauf, Anteil an Gottes Herrlichkeit zu bekommen, gewiss erfüllt. Wir halten diese Freude nicht nur in guten Zeiten hoch, sondern auch, wenn wir in Schwierigkeiten sind. Das tun wir, weil wir wissen, dass Schwierigkeiten Geduld hervorbringen, dass Geduld Bewährung schenkt und dass Bewährung Hoffnung hervorbringt. Alle, die ihr Leben Jesus Christus anvertrauen, haben von Gott die feste Zusage, dass er ihnen alle Sünden vergibt. Gott verspricht ihnen, dass er sie auf der Grundlage von dem, was Jesus für sie getan hat, gerecht spricht, und zwar ohne irgendwelche Abstriche an seiner Gerechtigkeit zu machen. Jesus hat am Kreuz die Strafe für alle ihre Sünden getragen, der vergangenen Sünden wie auch der zukünftigen. Paulus macht nun deutlich, dass es nicht bei diesem rein juristischen Akt Gottes bleibt, sondern Gott nimmt diejenigen, die an Christus glauben, in seine Gemeinschaft auf. Er lässt sie seine Liebe in einer lebendigen Beziehung zu ihm erfahren. Paulus spricht in diesem Zusammenhang wörtlich von dem Frieden, den Christen mit Gott haben, nachdem er sie gerecht gesprochen hat. Mit dem Frieden meint Paulus so viel wie ungetrübte Gemeinschaft mit Gott. Christen haben Frieden mit Gott. Das bedeutet zum einen, dass Gott nicht mehr zornig auf sie ist wegen ihrer Sünden. Gott hat seinen Zorn über ihre Sünden an seinem Sohn gestillt. Der Sohn ist stellvertretend für sie gestorben. Er hat die Strafe auf sich genommen, die sie verdient haben. Christen haben Frieden mit Gott. Das bedeutet zum anderen, dass Gott ihnen wirklich freundlich gesinnt ist. Er nimmt sie in seine Gemeinschaft auf als seine Kinder. Sie dürfen zu ihm als ihrem Vater beten und seine väterliche Fürsorge erfahren. In Vers 2 beschreibt Paulus dieses feste Gemeinschaftsverhältnis mit dem Stichwort von der Gnade Gottes. Christen haben freien Zutritt zur Gnade Gottes und stehen fest in ihr. Sie haben im Vertrauen auf Christus die volle Gewissheit, dass Gott ihnen gnädig gesinnt ist, und zwar von Grund auf. Durch den Glauben an Christus haben sie festen Stand in dieser Gnade. Das heißt, sie haben die feste Gewissheit, dass Gott sie gnädig ansieht. Sie können täglich zu ihm kommen mit Sünden. Gott vergibt ihnen wegen Christus. Sie können zu ihm kommen in Schwierigkeiten und Not. Gott steht ihnen bei und hilft ihnen. Das, was Paulus als das Herzstück der Heilsgewissheit ansieht, das nennt er am Ende von Vers 2, wo es wörtlich heißt: Wir rühmen uns, in der Hoffnung der Herrlichkeit Gottes. Christen rühmen sich. Das ist das Entscheidende in der Heilsgewissheit. Aber dieses Rühmen darf man nicht missverstehen. Christen rühmen sich nicht selbst, sondern sie rühmen sich einer Sache. Rühmen heißt hier so viel wie, dass sie mit Freude etwas hochhalten oder dass sie die Freude über etwas hochhalten. Was halten Christen mit Freude hoch? Paulus spricht von der Hoffnung der Herrlichkeit Gottes. Christen rühmen sich in der Hoffnung der Herrlichkeit Gottes. Sie halten mit Freude ihre Hoffnung hoch, dass sie gewiss an der Herrlichkeit Gottes teilhaben werden. Sie werden Gottes Herrlichkeit im ewigen Leben auf vollkommene Weise sehen und erfahren. Sie werden mit Gottes Herrlichkeit erfüllt werden und Gottes Herrlichkeit mit ihrem Leben auf vollkommene Weise widerspiegeln. Dessen können sich Christen schon in diesem Leben gewiss sein. Sie können und sie sollen diese Gewissheit mit Freude hochhalten, da sie Gott dadurch verherrlichen. Die Freude und Gewissheit, die Christen im Glauben an Jesus Christus erfüllt, ist fest und unumstößlich. Das macht Paulus in Vers 3 deutlich, wo es wörtlich heißt, nicht allein aber das, sondern wir rühmen uns auch in den Trübsalen. Nicht allein aber das, damit bezieht sich Paulus zurück auf das Rühmen. Christen halten die Freude darüber hoch, ganz gewiss errettet zu werden. Aber sie halten diese Freude nicht nur in guten Zeiten hoch, sondern auch dann, wenn sie in Schwierigkeiten sind. Die Freude über die zukünftige Errettung ist so stark, dass schwierige Lebensumstände sie nicht erdrücken können. Die Gewissheit, errettet zu sein, erweist sich gerade in dunklen Stunden als tragfähig. Es wird hierin deutlich, dass es Gott selbst ist, der diese Freude und Hoffnung durch das Evangelium bewirkt und trägt. Schwierige Lebensumstände werden durch Gott, das erfahren Christen immer wieder, zu Glaubensproben. Gott erprobt Christen, indem er sie in Schwierigkeiten hineinführt. Diese Schwierigkeiten sollen die Christen aber nicht dahin bringen, dass sie mutlos werden, freudlos werden oder sogar dem Glauben an Christus eine Absage erteilen. Ganz im Gegenteil. Gott benutzt diese Schwierigkeiten, um Christen im Glauben heranreifen zu lassen. Wie dies vor sich geht, beschreibt Paulus in Vers 3 und 4. Wir halten diese Freude nicht nur in guten Zeiten hoch, sondern auch, wenn wir in Schwierigkeiten sind. Das tun wir, weil wir wissen, dass Schwierigkeiten Geduld hervorbringen, dass Geduld Bewährung schenkt und dass Bewährung Hoffnung hervorbringt. Da ist also ein Christ, der ist von Freude über Gott erfüllt und von der gewissen Hoffnung beseelt, errettet zu werden. Und dann kommen Schwierigkeiten daher. Auf den ersten Blick scheinen sie der Freude und der Hoffnung entgegenzustehen, aber das Gegenteil ist der Fall. Sie fördern Freude und Hoffnung. Dies mag nicht sofort der Fall sein, aber früher oder später haben sie bei denen, die im Glauben mit Christus verbunden sind, diese Wirkung. Wie kommt dies zustande? Paulus sieht in den Schwierigkeiten Gott am Werk. Er handelt durch die Schwierigkeiten hindurch an denen, die zu Christus gehören. Durch die Schwierigkeiten bringt Gott zuerst Geduld in ihnen hervor. Normalerweise begehrt ein Mensch, wenn er in Schwierigkeiten gerät, gegen Gott auf. Er klagt ihn an. Wenn es einen Gott gibt, wie kann er es da zulassen, dass ich in Schwierigkeiten geraten bin? Wenn Gott allmächtig und voller Güte ist, warum lässt er mich dann leiden? Christen geraten durch Schwierigkeiten auch in die Versuchung, so zu reagieren. Aber Gott belehrt sie durch die Schwierigkeiten. Er prägt ihnen durch sie wirksam ein, dass das Leben hier auf der Erde vorläufig ist. Er zeigt ihnen, dass es im Glauben auf die Zusagen ankommt, die er ihnen gegeben hat und die das ewige Leben betreffen. Indem Christen in Schwierigkeiten geduldig ausharren, so fährt Paulus fort, bewähren sie sich. Sie reifen im Glauben heran. Sie lernen es, der Zusage Gottes mehr Gewicht beizumessen als den augenscheinlichen Lebensumständen. Indem Christen so im Glauben heranreifen, werden ihre Freude über Gott und die Hoffnung auf das ewige Leben größer. Gott selbst ist in den Schwierigkeiten, die sie durchmachen, am Werk. Er ist gegenwärtig, hält ihnen seine Zusagen vor Augen. So kommt es dazu, dass mit der Zeit bei ihnen die Freude über Gott zunimmt und die Heilsgewissheit sich festigt. So wird Gott dann verherrlicht, wenn Christen ihm trotz Schwierigkeiten mit Freude und Gewissheit dienen. Paulus zeigt dann im Folgenden auf, wie Gott dies bewirkt. Und darum geht es im zweiten Punkt. Gott schenkt Christen durch das Evangelium feste Hoffnung und Zuversicht. Paulus schreibt in den Versen 5 bis 10 Folgendes dazu. Die Hoffnung kann uns nicht enttäuschen, denn die Liebe, die Gott zu uns hat, lässt er uns durch den Heiligen Geist, den er uns gegeben hat, in überreichem Maße erfahren. Denn Christus ist zu einem Zeitpunkt, als wir noch der Sünde ausgeliefert waren, zur rechten Zeit für uns, die wir so leben, wie es Gott missfällt, gestorben. Denn unser einer wird schon kaum für einen Gerechten sterben, er ist höchstens bereit, für jemanden zu sterben, den er für besonders wertvoll erachtet. Gott aber stellt umso mehr seine Liebe zu uns dadurch unter Beweis, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch als Sünder gewöhnlich gegen seinen Willen verstoßen haben. Da wir aufgrund des Sühnetodes von Christus gerecht gesprochen worden sind, ist es also nun umso gewisser, dass wir durch ihn vor dem Zorn Gottes errettet werden. Wir sind mit Gott durch den Tod seines Sohnes versöhnt worden, obwohl wir seine Feinde waren. Da wir jetzt mit Gott versöhnt sind, ist es nun umso gewisser, dass wir durch Jesus gerettet werden, weil er auferstanden ist. Zu Beginn von Vers 5 knüpft Paulus an das Vorhergesagte an. Gott stärkt durch Schwierigkeiten hindurch unsere Vorfreude, unsere Hoffnung auf das ewige Leben. Diese Hoffnung kann uns nicht enttäuschen. Warum das so ist, erklärt Paulus im Anschluss. Er schreibt in Vers 5 weiter, wörtlich, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen worden in unsere Herzen durch den Heiligen Geist. Mit der Liebe Gottes ist an dieser Stelle nicht unsere Liebe zu Gott gemeint, die er uns freilich auch durch seinen Geist schenkt. Hier ist aber vielmehr die Liebe gemeint, die Gott zu uns hat. Die ist uns durch den Heiligen Geist ins Herz ausgegossen worden. Hier ist von einem überreichen Maß, von einem Überschwang der Liebe Gottes die Rede, die Gott Christen innerlich erfahren lässt. Es geht vom Zusammenhang her ja um die Bewährung in schwierigen Lebenssituationen. Es geht darum, dass Gott uns darin die Freude an ihm und die Hoffnung auf das ewige Leben vermehrt. Er tut es, indem er uns seine Liebe innerlich in überreichem Maß erfahren lässt. Wie das wiederum geschieht, erklärt Paulus in den Versen 6 bis 10. Dass Gott uns gerade in schwierigen Situationen der Glaubensprüfung seine Liebe erfahren lässt, ist einerseits ein übernatürliches Werk Gottes. Es ist für uns unverfügbar. Gott schenkt es uns durch seinen Geist. Auf der anderen Seite gebraucht der Heilige Geist aber bestimmte Mittel, um uns die Liebe Gottes vor Augen zu führen und uns innerlich mit dem klaren Bewusstsein dieser Liebe zu erfüllen. Der Heilige Geist erklärt uns die Liebe Gottes und vergewissert uns der Liebe Gottes durch das Evangelium. Die Liebe Gottes zu uns wird in ihrer Größe daran erkennbar, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch gottlose, verlorene Sünder, Feinde Gottes waren. Christus ist für uns gestorben, als, wie Paulus wörtlich sagt, wir noch kraftlos und gottlos waren. Kraftlos bedeutet hier so viel wie der Sünde und ihrer Herrschaft hilflos ausgeliefert zu sein. Gottlos meint hier, so zu leben, wie es Gott missfällt, in Auflehnung gegen seinen Willen. Christus ist also als Ausdruck der Liebe Gottes für solche Menschen gestorben, die ihrerseits Gott nicht geliebt, sondern gehasst haben. Paulus verdeutlicht das Besondere an der Liebe Gottes zu uns. Unter uns Menschen gibt es auch eine gewisse Bereitschaft, sein Leben für andere zu geben. Aber diese Bereitschaft erstreckt sich vielleicht auf Menschen, die wir für besonders wertvoll erachten, Angehörige oder Freunde. Selten mag es vorkommen, dass einer sein Leben hingibt für einen Menschen, den er gar nicht kennt, aber den er für gerecht hält. Aber auf keinen Fall ist jemand bereit, aus Liebe für seine Feinde zu sterben. Christus ist nicht für Freunde gestorben, sondern für Feinde. In dem Tod von Jesus kommt Gottes Liebe für verlorene, rebellische Sünder zum Ausdruck. Diese Liebe führt Gott uns durch seinen Geist vor Augen, indem er uns auf den gekreuzigten Christus hinweist. Daraus zieht Paulus in den Versen 9 und 10 eine Schlussfolgerung. Wenn Christus für uns gestorben ist, als wir noch Gottes Feinde waren, dann ist es umso gewisser, dass wir durch ihn auch endgültig vor Gottes Gericht gerettet werden. Paulus argumentiert hier vom Größeren zum Kleineren. Dass Menschen überhaupt gerettet werden, ist menschlich gesehen unmöglich. Gott ist es möglich, aber auch nur dadurch, dass er großen Aufwand für unsere Rettung betreibt. Und jetzt kommt's. Das größere Stück Arbeit hat Gott in der Vergangenheit bereits getan, als er seinen Sohn Jesus Christus für unsere Schuld als Sühneopfer hingab. Dadurch sind wir im Glauben an Christus gerecht gesprochen, frei gesprochen von allen Sünden. Das vergleichsweise Geringere ist es nun für Gott, diejenigen, die er einmal gerettet hat, nun auch im Glauben an Christus zu bewahren. Es ist weniger Arbeit für Gott, die Gläubigen durch dieses Leben hindurch sicher ins ewige Leben zu führen. Es ist weniger Aufwand als den, den er damals vor 2000 Jahren betrieben hat, damals, als er seinem einen geliebten Sohn alle unsere Schuld aufgeladen hat. Am Ende von Vers 10 drückt Paulus es so aus: Da wir jetzt mit Gott versöhnt sind, ist es nun umso gewisser, dass wir durch Jesus gerettet werden, weil er auferstanden ist. Die Auferstehung von Jesus ist für Paulus das Siegel dafür, dass der Tod von Jesus ein wirksamer Sühnetod zur Vergebung unserer Schuld gewesen ist. Jetzt könnte man dazu Folgendes sagen: Ja, es gibt Heilsgewissheit. Es gibt sie im Blick auf die Zukunft. Aber für die Gegenwart müssen wir darauf aufpassen, dass wir sie nicht zu stark herauskehren, denn wir leben eben noch in dieser Welt. Gott führt uns in Glaubensprüfungen hinein und ruft uns immer wieder auf, darin auszuharren. Die Ehrfurcht vor Gott und seiner Heiligkeit dürfen wir nicht zu gering betonen. An diesem Einwand ist so viel richtig, dass wir auf keinen Fall die Freude über Gott gegen die Ehrfurcht vor Gott ausspielen sollten. Richtig verstanden aber können wir die beiden gar nicht gegeneinander ausspielen. Denn sie gehören untrennbar zusammen und fördern sich gegenseitig. Es stimmt nicht, dass man sich oder andere bei der Freude über Gott bremsen müsste, damit die Ehrfurcht vor Gott ihr angemessenes Gewicht behält. Paulus jedenfalls sieht dies anders. Er schreibt in Vers 11 wörtlich Folgendes: Nicht allein aber das, sondern wir rühmen uns auch Gottes durch unseren Herrn Jesus Christus, durch den wir jetzt die Versöhnung empfangen haben. Nicht allein aber das. Paulus bezieht sich damit zurück auf das, was er unmittelbar vorher gesagt hat. Er sprach in Vers 10 davon, dass Christen die Gewissheit haben können, in Zukunft gerettet zu werden. Aber es ist nicht nur das, sagt Paulus nun in Vers 11. Christen haben nicht nur die Gewissheit auf eine zukünftige Errettung, sondern diese Gewissheit hat automatisch Folgen für die Gegenwart. Wenn ich gewiss sein kann, dass ich in Zukunft errettet werde, dann kann ich für die Gegenwart mit reinem Gewissen und mit Freude Gott dienen. Paulus bringt dies wieder mit dem Stichwort vom Rühmen zum Ausdruck, das er schon in den Versen 2 und 3 gebrauchte. Das Wichtigste an der Heilsgewissheit ist für Paulus das Rühmen Gottes in der Gegenwart. Christen halten jetzt schon die Freude darüber hoch, dass sie in unverbrüchlicher Gemeinschaft mit Gott stehen und in Zukunft gewiss endgültig errettet werden. Die Freude über Gott, die sich in diesem gegenwärtigen Leben zeigt, ist ein Beweis für die Treue Gottes in den Zusagen, die er gegeben hat. Sie bezeugt, wie groß Gottes Rettungstat gewesen ist, als Jesus am Kreuz für unsere Sünden gestorben ist. Die Freude über Gott verherrlicht also Gott. Die gegenwärtige Freude über die gewisse Errettung in der Zukunft ist weit davon entfernt, den Menschen mit seinen Bedürfnissen in den Mittelpunkt zu stellen, sondern sie macht von Gott und seinem Rettungswerk das Allergrößte aufheben. Das, was in dem Thema dieser Andacht behauptet wird, hat also eine feste Grundlage in dem, was Paulus sagt. Wer Gott mit Gewissheit und Freude dient, der verherrlicht Gott. Wir können dies noch erweitern. Wer Gott im Vertrauen auf Christus mit Dankbarkeit, Ehrfurcht und Liebe dient, verherrlicht Gott. Es kann sein, dass Christen durch andere Triebkräfte in ihrem Dienst für Gott bewegt werden, etwa Angst, Misstrauen, Rechthaberei, Geltungssucht, Neid und Eitelkeit. Wo solche Triebkräfte im Dienst für Gott den Ton angeben, besteht Grund zur Umkehr. Denn alle diese Grundantriebe haben eines gemein: sie verunehren Gott. Gewiss, es gibt immer Leute, die die Gnade Gottes als Freibrief zur Sünde missbrauchen wollen. Dieser Missbrauch hebt aber den rechten Gebrauch der Gnade Gottes nicht auf. Der rechte Gebrauch der Gnade Gottes besteht darin, Gott als Antwort mit Freude, Gewissheit, Ehrfurcht und Dankbarkeit zu dienen. Wer Gott mit Gewissheit und Freude dient, der verherrlicht Gott. Das war das Thema der heutigen Andacht. Im ersten Punkt haben wir den Zusammenhang von Freude und Gewissheit betrachtet. Christen sind sich der Gnade Gottes so sehr gewiss, dass sie Gott für seine Errettung mit Freude loben und ihm dienen. Heilsgewissheit ist die notwendige Grundlage für die Freude über Gott. Durch den Dienst für Gott, der mit Freuden getan wird und der sich in Schwierigkeiten bewährt, wird Gott verherrlicht. Im zweiten Punkt haben wir uns vor Augen geführt, auf welchem Fundament die Heilsgewissheit und die Freude über Gott ruhen. Gott schenkt Christen durch das Evangelium feste Hoffnung und Zuversicht. Christus ist für uns gestorben, als wir noch Feinde Gottes waren. Das schwerste Stück Arbeit zu unserer Errettung hat Gott bereits getan, als er seinen eigenen Sohn für uns gab. Dass Gott uns im Glauben an Jesus Christus bewahrt und uns zum ewigen Leben führt, ist das vergleichsweise geringere Stück Arbeit für ihn. Gott wird diejenigen, die er einmal wirksam zum Glauben berufen hat, gewiss bis zum Ziel hindurchtragen. Daher können diejenigen, die er erlöst hat, schon auf dem Weg dahin ihm mit Heilsgewissheit dienen. Der Grundton in ihrer Beziehung zu Gott ist die Freude über Gott und die gewisse Aussicht, einmal für immer mit ihm vereint zu sein. Ich wünsche Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, eine Gemeinschaft von Gläubigen, in der dieser Grundton der Freude über Gott vorherrscht. Ich wünsche Ihnen Glaubensgeschwister, die Ihnen, wenn Sie in Glaubensprüfungen stecken, das Evangelium vor Augen halten. Und wenn Sie Glaubensgeschwister um sich herum haben, die gerade in Schwierigkeiten stecken, dann malen Sie ihnen Christus vor Augen, der sein Leben für Sie gegeben hat. Helfen Sie ihnen wieder zur Freude über Gott. Danken Sie Gott, loben Sie Gott, wann immer Sie zusammenkommen. Verherrlichen Sie Gott dadurch, dass Sie ihm mit Freude dienen. Das ist der Tatsache gerecht, dass Gott mit Christus wirklich alles zu unserer Erlösung gegeben hat. Ihr Jörg Werenberg.